Liebe Gemeinde, ich beginne heute die Predigt mal von hier vorne, denn heute wird's gar keine richtige Predigt. Ich will heute mit Ihnen mal was ausprobieren. Normalerweise läuft es ja so, Sie sitzen da und hören sich die Predigt an, Gedanken, die sich der Pfarrer gemacht hat und hoffentlich hat er sich was Vernünftiges ausgedacht im Laufe der Woche und hoffentlich hat er auch Zeit gehabt, um sich ein bisschen Gedanken machen. Und dann entscheidet man so als Hörer, was man so mitnimmt aus der Predigt, ob man es gut findet oder ob man es blöd findet, was der Pfarrer sagt, ob man dadurch ermutigt wird oder vielleicht in Frage gestellt wird oder ob man einfach sagt, das bringt mir heute überhaupt gar nichts, der hat heute völlig an mir vorbeigesprochen. Das kann alles passieren, so läuft es ja üblicherweise. Und heute läuft es mal ein bisschen anders, denn ich habe euch heute keine fertige Predigt dabei. Wir sind heute mitten im Predigtprozess drin. Das heißt, jeder von Ihnen darf sich heute seine eigene Predigt basteln. Wir machen das gleich so. Ich werde euch ein Blatt Papier austeilen. Das kann euch ein bisschen Hilfe sein. Und wenn man möchte, darf man sich da drauf ein paar Notizen machen. Und dann werde ich euch heute nicht wie sonst einen Gedanken oder einen Gedankengang vorlegen. Und ihr müsst dann den so hinnehmen oder meine Gedanken halt nachgehen. Sondern ich gebe euch heute eine größere Auswahl. Ich nehme euch quasi mit rein in das, was normalerweise jemand macht, der eine Predigt vorbereitet. Denn da ist es nämlich oft so, dass man ganz viele Gedanken zu einem Bibeltext hat und an einer Stelle muss man sich dann entscheiden und muss überlegen, ja, was passt denn jetzt zur Gemeinde, was passt zu dem, was ist vielleicht dran, was gefällt mir vielleicht, was finde ich spannend und man muss sich auch gegen ganz viele andere Gedanken entscheiden. Und diese Aufgabe darf heute jeder von Ihnen selber machen. Das heißt, ich lege euch heute eine Vielfalt an Gedanken vor, nicht nur einen Gedankengang, sondern mehrere und ihr werdet euch ganz, ganz viele Fragen stellen. Und dazu dürft ihr euch dann was notieren und am Ende sollt ihr selber entscheiden, welcher Gedankengang für euch jetzt der ist, der euch anspricht oder der bei euch am meisten hängen bleibt und den sollt ihr dann aus der Predigt mitnehmen. Das heißt, die Predigt ist am Ende der Predigt noch nicht fertig, sondern die entsteht dann erst aus dem, was ihr daraus macht. Ist so einigermaßen verstanden, oder? Ihr habt ja in den letzten zwei Wochen auch reichlich Predigten gehört zum Zuhören, heute mal eine zum Mitgestalten. Deshalb teilen wir jetzt mal oben, Aaron, du darfst jetzt mal oben die Blätter austeilen und ich mache es hier unten. Und dann dürft ihr, da habt ihr einfach so ein bisschen Orientierung und dann dürft ihr mal gucken, was da so auf euch zukommt. Also wenn jemand mitschreiben ganz blöd findet, muss er natürlich nicht. Es soll bloß eine Hilfe sein für den, der gern sich was aufschreiben möchte, dass es danach dann eben auch weitergehen kann. Und das heißt jetzt auch nicht, dass der Pfarrer im neuen Jahr jetzt nur noch halbe Predigten macht oder keine fertig vorbereiteten Predigten mehr macht. Aber ich habe gedacht, heute probieren wir das mal aus gemeinsam. Und dann kann mal jeder gucken, in welche Richtung auch die eigenen Gedanken gehen. Mir geht es auch darum, dass man mal sieht, was eigentlich aus so einem Predigttext alles werden kann. Ich werde es am Anfang vor, den Predigttext nochmal vorlesen, den haben Sie schon gehört. Das war nämlich gerade der Text aus der Schriftlesung, aber ich lese ihn nochmal in einer anderen Übersetzung vor. Deshalb ist das jetzt, was ich lese, vielleicht in manchen Worten ein bisschen anders, wie das, was Sie da in der Mitte stehen haben. Genau, Sie brauchen jetzt erstmal die Seite, wo der Text in der Mitte steht. Das ist eigentlich das Hauptding. Und hinten drauf kommt es dann, dass man ganz am Ende sich für eine von den 8 Richtungen, die ich Ihnen vorstelle, entscheiden soll. Und dann mal gucken, was sie draus machen. Also der Predigttext, Lukas 4, 14 bis 22, nochmal in einer bisschen moderneren Version. Danach kehrte Jesus von der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt nach Galiläa zurück. Schnell wurde er in der ganzen Gegend bekannt. Er lehrte in ihren Synagogen und wurde von allen verehrt. Als er nach Nazareth kam, wo er seine Kindheit verbracht hatte, ging er wie gewohnt am Sabbat in die Synagoge und stand auf, um aus der Schrift vorzulesen. Man reichte ihm die Schriftrolle des Propheten Jesaja, und als er sie aufrollte, fand er die Stelle, an der steht: Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn er hat mich gesalbt, um den Armen die gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, Gefangenen zu verkünden, dass sie freigelassen werden, Blinden, dass sie sehend werden, Unterdrückten, dass sie befreit werden, und dass das Jahr der Gnade des Herrn gekommen ist. Er rollte die Schriftrolle zusammen, gab sie dem Synagogendiener zurück und setzte sich. Alle in der Synagoge sahen ihn an. Und er sagte: Heute ist dieses Wort vor euren Ohren Wirklichkeit geworden. Alle Anwesenden äußerten sich anerkennend über ihn und wunderten sich zugleich über seine Botschaft von der Gnade. Wie kann das sein, fragten sie. Ist das nicht Josefs Sohn? Der Text von einer Schriftlesung. Ein erster Gedankenimpuls, den man mitnehmen kann. Jesus kommt nach Hause. Es ist das erste Auftreten Jesus, aber er ist schon ein bisschen bekannt geworden. Er hat sich quasi schon ein bisschen warm gepredigt. Es hat sich in der Gegend rumgesprochen, dass der Sohn, ein Sohn der Stadt Nazareth, als Prediger Menschen berührt und Menschen beeindruckt. Der Sohn vom örtlichen Schreiner, man kennt sich in Nazareth. Es war der Schüler von einigen damals. Da war er nämlich mit denen auf der Schule, bevor er weggegangen ist. Und der kommt jetzt wieder heim, aber er ist scheinbar anders geworden. Er ist nicht mehr der Schreinerjunge von damals. Ich habe mal ein paar Fragen. Oh, die sind ein bisschen klein. Ist egal, ich lese ihn vor. Dann können Sie sich im Währenden schon überlegen, ob Sie an dieser Gedankenrichtung vielleicht für sich Antworten finden oder da weiterdenken möchten. Wo ist eigentlich meine Heimat? Wo kennt man dich eigentlich? Und wo bist du vielleicht genau dadurch, dass man dich so gut kennt, durch deine Geschichte, durch deine Herkunft, durch deine Familie, wo bist du dadurch gebunden? Wo bist du festgelegt darauf, wer du für die Leute in deiner Heimat bist? Kennst du das Gefühl, dass Leute genau über dich Bescheid wissen, weil sie wissen, aus welcher Familie du kommst oder welchen Beruf du hast? Oder kennst du auch das ganz andere, das Jesus auch in der Geschichte erlebt hat, mal weg zu sein von daheim? Kennst du das, mal woanders ganz anders sein zu dürfen, als das, wie man seither war? Sich mal ausprobieren dürfen, manches einfach mal anders machen dürfen? Kennst du das, aus der Ferne wieder heimzukommen, in den Heimatort? Aber vielleicht gar nicht mehr als der man dich kennt. Fallen dir vielleicht Situationen ein, wo du mal heimgekommen bist, hierher nach Bernloch oder nach Meilstetten, nach Oberstetten, wo du Leute von früher wieder getroffen hast und wo es irgendwie nicht mehr ganz so vertraut war wie früher, weil du nicht mehr dasselbe bist oder dieselbe oder weil die anderen anders geworden sind. Oder kennst du die andere Seite auch, wenn andere mal wieder daheim vorbeischauen, wenn sie zu Gast kommen, wieder in ihre alte Heimat, jetzt zum Beispiel über die Weihnachtstage, wenn dann da durch die Begegnungen Erinnerungen geweckt werden, wenn man schon merkt, wie man sich ein bisschen fremd geworden ist, aber wie doch auch noch viel Vertrautes da ist, weil man ja gemeinsame Zeiten erlebt hat früher. Vielleicht hat man auch Erwartungen an solche Begegnungen, aber die laufen dann möglicherweise ganz anders, wie man es erwartet hat. Und wie ist es eigentlich, dass man solche Orte hat, wo man gewohnt ist, hinzugehen? Bei Jesus damals in Nazareth war es die Synagoge. Das war ganz normal für ihn, da hinzugehen. Da trifft man sich. Das war ein Teil seines Alltags damals. Hast du auch solche Orte, wo du hingehst? So wie die Synagoge in Nazareth es war, vielleicht die Kirche, der Gottesdienst, wenn man an Weihnachten heimkommt. Welchen Wert haben solche Orte in der Heimat? Und wenn man dann jemanden trifft, der zurückkommt, wie gehst du eigentlich damit um, wenn jemand auf einmal ganz spannende Dinge aus seinem Leben zu berichten hat? Wenn er vielleicht Großes erlebt hat und vielleicht was ganz anderes, was man hier jetzt in unseren Dörfern gar nicht so erleben würde, ist man dann skeptisch oder ist man interessiert? Lässt du dich inspirieren, lässt du dich ansprechen von dem, was andere mitbringen? In diese Richtung könnte man bei diesem Text denken. Das wäre mal so ein Gedankenimpuls zum Thema Heimkommen, Heimat haben. Ich gebe euch eine kurze Zeit zum Nachdenken und ihr dürft während, wie gesagt, wenn ihr die Gedanken interessant findet, euch da gern schon ein bisschen weiterdenken. Und dann stelle ich euch einen zweiten Gedankenimpuls vor, der auch aus diesem Text kommt. Es ist ja die Geschichte, die von einer Schriftlesung erzählt. Jesus kommt heim in diese Synagoge und ihm wird die Schriftrolle gegeben. Jesus ist der aus der Rolle vorlesen darf und es ist eine Ehre, aus der Heiligen Schrift vorzulesen. Der Prophet Jesaja liegt an. Und der wird ihm gegeben und der wird jetzt gelesen an diesem Sonntag, so wie bei uns auch Texte vorgegeben sind, die man liest an einem bestimmten Sonntag. Und Jesus rollt diese Rolle auf und er fängt nicht ganz am Anfang an, außer es war eine Rolle, die dort anschließt. Da standen auch keine Verse drin damals, so wie bei uns, dass man die Bibelstelle suchen muss, die man aufschlagen soll, sondern er hat einfach diese Rolle aufgeschlagen und beginnt zu lesen an der Stelle, die wir heute in unserer Bibel bei Jesaja 61 finden. Dieser Text Der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzens zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn. Sie haben es auf Ihrem Blatt auch mit drauf. Ein alter Text, ungefähr im Jahr 530 vor Christus, sagt Jesaja diese Worte oder schreibt sie auf. In der Zeit, als das Volk Israel noch in der Verbannung ist, kündigt er einen gesalbten Gottesmann an. Jetzt könnte man nachdenken, ob es diesen Mann zur Zeit Jesajas dann auch schon gegeben hat. Gab es einen, der so aufgetreten ist als Gesalbter des Herrn? Gesalbte gab es damals viele. Es gab Könige, die man gesalbt hat, es gab Propheten, die man gesalbt hat. Aber gab es diesen einen, den Jesaja angekündigt hat, auch damals schon? Oder war das von Anfang an eine Verheißung auf eine spätere Zeit? Jesus schlägt diese Stelle aus der Schrift auf und sie ist für ihn mehr als nur ein alter Text, mehr als nur eine historische Erinnerung an die Zeit, als das Volk Israel im Exil war. Er bezieht diese Stelle auf sich selber und in ihm wird erst sichtbar, welcher Befreier durch die Jesaja-Stelle tatsächlich im Blick ist, zumindest aus unserer Perspektive und aus Jesu Perspektive. Es ist eben nicht nur ein Text für das Volk Israel im Exil, sondern es ist ein Text für alle Menschen in der Gottesferne. Für alle ist dieser Befreier da, auch bei uns heute. Aber wenn man ganz genau hinguckt, ich habe Ihnen mal beide Versionen untereinander geschrieben, das Zitat in Lukas und das Original im Jesaja 61. Und wenn man das mal vergleicht, diese beiden Texte, merkt man, dass sie nicht ganz deckungsgleich sind. Also diese zwei Stellen sind unterschiedlich. Die zerbrochenen Herzens sind, die zu verbinden, das kommt im Zitat bei Jesus nicht vor. Warum eigentlich nicht? Und stattdessen taucht da ein Vers auf, der kommt im Original nicht vor. Die Blinden, dass sie sehend sein sollen. Ja, wo kommen denn die Blinden auf einmal her? Man könnte nachforschen, ob es einzelne Schriften gibt, Schriftstücke, die diese Stellen mit drin haben. Man könnte sich Gedanken machen, ob es absichtlich ist, dass Lukas was anderes zitiert als Jesaja. Warum zitiert eigentlich Jesus nur bis zu dieser Stelle? Warum liest er nicht weiter? Er zitiert bis zu der Stelle, wo es darum geht, dass er das Gnadenjahr des Herrn verkündigt. Aber danach geht der Text schon noch weiter. Er hört quasi mitten im Satz auf, denn danach kommt nämlich der Tag der Rache und der Tag des Zorns. Warum lässt er das eigentlich weg? Jesus holt den Text in seine Gegenwart. Vielleicht sind Gedanken für uns heute diese, wie hole ich eigentlich alte Bibeltexte in meine Gegenwart, in mein Leben? Was mache ich eigentlich heute mit diesen alten Texten? Stelle ich die auch so wie Jesus in die Tradition meines Glaubens? Oder andersrum, finde ich mich selber in diesen Bibeltexten wieder? Welchen Wert hat eigentlich für mich die jüdisch-christliche Tradition, in der ich stehe? Denn genau das kann man ja auch erleben, wenn man diese Texte immer wieder liest im Gottesdienst, dass wir in einer langen Traditionslinie stehen. Und kann auch Jesus als Schriftleser für mich und mein Bibellesen vielleicht Vorbild sein. Dass auch ich in meinem Bibellesen erkenne, welche Linien es vom Alten Testament durch das Neue Testament gibt, die ganze Heilsgeschichte Gottes bis in mein Leben und wo klinke ich mich da eigentlich ein in die Heilsgeschichte Gottes. Das könnten Fragen sein, die wir aus diesem Predigttext mitnehmen. Schriftleser sein, selber Schriftleser sein. Vielleicht ist das was, wo du sagst, jawohl, da geht bei mir was auf an diesem Text. Dann wäre das der Glaubens-, der Gedankenimpuls Nummer 2, für den du dich nachher entscheiden könntest. Ich habe noch ein paar. Nummer 3, Jesus und der Heilige Geist. Der Text fängt ja an, der Heilige Geist, der Geist Gottes ruft auf mir. Warum eigentlich? Braucht Jesus den Heiligen Geist eigentlich? Er ist doch selber Gott, genauso wie der Heilige Geist. Kann er vielleicht gar nicht ohne der Heilige Geist sein, wenn er doch genauso selbst Gott ist, wenn doch Gott als Vater, Sohn und Heiliger Geist irgendwie miteinander immer verbunden sind? Und warum braucht es dann diesen Hinweis, dass der Geist Gottes auf ihn ruht? Ist der vielleicht wichtig für die Botschaft hören in dieser Synagoge, dass sie wissen, ja, der ist einer, auf dem ruht der Geist Gottes. Seine Gedanken sind einfach mehr als die von einem schlauen, gelehrten Rabbi, sondern das ist Geist Gottes, der dadurch Jesus spricht. Ist das vielleicht für die Hörer ein wichtiger Hinweis? Oder ist ein Rückverweis auf die Taufe von Jesus? Steht ja nur ein Kapitel weiter vorne im Lukas-Evangelium, da wo der Geist des Herrn sichtbar als Taube auf Jesus kommt. Das ist ja auch ein Zeichen für die drumherum stehen. Ist das Kommen
des Geistes das, was aus dem Schreiner Nachwuchs Jesus den Prediger macht? Was ihn in den Dienst als Gottessohn ruft? Was ihn in seinem Auftrag für die Menschen aktiv werden lässt? Und wie ist es eigentlich mit dem Heiligen Geist für mich? Brauche ich eigentlich den Heiligen Geist? Also wenn ich doch getauft bin, kann ich dann um den Heiligen Geist bitten? Auch uns ist ja der Geist Gottes zugesagt, dass der Geist Gottes auf mich kommt. Klingt es vielleicht für mich fast schon zu groß? Also könnte ich diesen Satz, den Jesus zitiert, auch für mich sagen, der Geist des Herrn ruht auf mir? Oder brauche ich genau das in meinem Leben, den Heiligen Geist, dass er wirkt in meinem Leben? Wo erlebe ich das eigentlich in meinem Leben? Wo könnte ich das sagen, diesen Satz? Da spüre ich, dass der Geist des Herrn auf mir ruht. Seit wann ist er eigentlich bei mir und wodurch ist der Geist Gottes auf mir? Der Predigttext lädt in dem Gedanken Impuls Nummer 3 dazu ein, über den Geist Gottes nachzudenken. Es ist fies, gell, wenn ich jetzt solche Sachen alle nur anreiße und dann immer weitergehe, aber das darf heute mal sein. Sie dürfen ja nachher dann eben selber entscheiden, was für Sie eben trifft. Mein Impuls Nummer 4, da geht es ja um den Gesalbten, den Mashiach im Hebräischen, so steht es im Original vom Jesaja da. Und im Lukas heißt es dann der Christus, der Gesalbte. Das Wort vom Gesalbten bezieht der Jesus auf sich. Das Wort vom Messias war damals gewohnte Rede. Man hat schon seit Jahrhunderten vom Messias gesprochen. Man hat ja schon Könige gesalbt und Propheten gesalbt und man hat auf den einen Gesalbten, den Retter des Volkes Israels, gewartet, der da angekündigt war. Und man hat große Erwartungen mit diesem Messias verbunden. Hoffnungen haben auf dem geruht, auf dem der da kommen soll. Auch wenn er erst erwartet worden ist und wenn man noch gar nicht wusste, was dieser Messias für einer ist, es war schon eine heilige Figur, schon in der Theorie war es eine heilige Figur. Und deshalb ist es schon sehr, sehr mutig, wenn da jetzt einer aufsteht in Nazareth und sagt, ich bin dieser Gesalbte. Gerade in einer Zeit, in der das Volk Israel wieder ganz ähnlich wie damals zur Zeit Jesajas unter Bedrückung leidet. Diesmal war es das römische Reich, das das Volk Israel bedrückt hat. Gerade dann braucht man diesen Messias, der als Befreier, als Herrscher, auch als politischer Befreier angekündigt war. Aber wenn Jesus sagt, ich bin dieser Messias, was lädt er sich da eigentlich alles auf? Und heute lebe ich eigentlich in der Erwartung des wiederkommenden Messias? Jesus hat ja gesagt, er kommt wieder. Was heißt es eigentlich für mich? Welche Erwartungen habe ich eigentlich an den Gesalbten Gottes? Welche Hoffnungen lade ich Jesus automatisch auf, wenn er sich mir als Messias vorstellt? Und was heißt es eigentlich in einer Zeit wie heute, wo auch wieder starke Leitfiguren gesucht werden, Männer, die vorangehen? Was ist, wenn der Messias heute, so wie es Jesus damals getan hat, gar nicht so mächtig daherkommt und so königlich, wie wir uns das vielleicht vorstellen? Jesus, der Messias. Gedankenimpuls Nummer 4. Wenn wir weiterlesen, sehen wir, was dieser Messias für eine Aufgabe bekommt. Die Aufgabe ist es, die gute Botschaft zu verkündigen und das Gute zu tun. Es gibt eine andere Geschichte in Matthäus 11, Vers 2 und die folgenden. Da lässt der Täufer Johannes lässt seine Boten zu Jesus senden, weil er sich nicht mehr ganz sicher ist, ob er wirklich der Messias ist. Und dann lässt er ihn fragen, bist du wirklich der Messias oder sollen wir auf einen anderen warten? Und die Antwort von Jesus nimmt ganz viel von dem auf, was in unserem Predigttext vorkommt. Er sagt nämlich, worauf die Leute achten sollen, die Johannes da geschickt hat, nämlich auf das, was sie hören und was sie sehen. Und dann zählt er alles das auf, was auch hier im Text vorkommt. Blinde gehen, blind sehen, Lahme gehen, Armen wird das Reich Gottes verkündigt. Ja, seine Taten und seine Worte sind Verkündigung. Das ist die Aufgabe des Gesalbten. Verkündigung. Wie wichtig ist mir eigentlich die Verkündigung? Wie wichtig ist generell eigentlich heute, dass das Wort Gottes verkündigt wird? Und welche Rolle spielt bei den Verkündigungen eigentlich das Tun des Guten? Sind es eigentlich nur Worte oder gehört da immer auch das Tun des Guten mit dazu? Wo bin ich eigentlich Verkündiger? Und wie verkündige ich die gute Botschaft Jesu? Tue ich das durch Worte? Tue ich das durch Ansprüche, die ich an andere stelle? Tue ich das dadurch, dass ich eine feste Meinung habe, dass ich eine klare Aussage treffen kann? Oder tue ich es auch durch das, was ich anderen tue? Und wem gebe ich diese Botschaft weiter? Ist es meine Aufgabe, als Christ Verkündiger zu sein? Und wo bin ich der von Jesus die Verkündigung annehmen darf? Wo tut Jesus mir Gutes? Wo kann ich das Wirken Jesu in meinem Leben entdecken, wenn ich nicht blind und nicht arm bin? Gilt mir das dann auch? Kommt es dann bei mir auch an? Wo höre ich, was er mir zu sagen hat? Das Thema Verkündigung spielt eine Rolle in unserem Text. Ich bin mir völlig bewusst, dass ich euch heute überfordere. Und ihr merkt es wahrscheinlich schon ein bisschen, dass es vielleicht fast schon zu viel wird. Aber genau das ist nämlich das Spannende, dass in so einem Bibeltext einfach unheimlich viel drinsteckt. Und das macht es manchmal auch schwer, eine Entscheidung zu treffen, wohin gehen wir jetzt eigentlich in der Predigt. Das ist nämlich, die Aufgabe, die ihr heute habt, ist mit die schwerste in der Predigtvorbereitung. Sei euch mal, das dürft ihr heute mal einfach selber machen. Ich gehe ein bisschen schneller durch die letzten Impulse. Wenn wir mal weiterlesen, was da noch gestanden wäre, wenn Jesus weitergelesen hätte in Jesaja 61, das wäre übrigens der eigentlich vorgegebene Predigttext heute gewesen. Der Lukas 4 Text ist der vom Neujahrstag offiziell. Wenn man mal in Lukas 61 nur weiterliest, dann kommen da auf einmal ganz viele Bilder, die die Freude ausdrücken, die die Hoffnung ausdrücken für das Volk, das da im Exil ist. Ich überfliege es jetzt nur mal. Ich habe euch den ganzen Text da, aber nach dem Verkündigen geht es noch weiter. Da kommen ganz viele Bildworte. Schmuck soll das Volk erleben statt Asche. Freudenöl statt Trauerkleid, Lobgesang statt einem betrübten Geist. Die Kleider des Heils sollen dem Volk angelegt werden und der Mantel der Gerechtigkeit. Wie ein Bräutigam sollen sie sich schmücken lassen mit priesterlichem Kopfschmuck und wie eine Braut mit Geschmeide sich prangen. Und so wie ein Gewächs aus der Erde wächst, so wie ein Same im Garten aufgeht, so lässt Gott seine Gerechtigkeit aufgehen. Es ist eine Fülle von Bildern, die die Freude und die Hoffnung ausdrücken. Diese Bilder, auch das könnte eine Richtung sein, die wir aus unserem Predigtext mitnehmen. Was sind eigentlich für mich heutzutage Hoffnungsbilder? Was sind Bilder, die ich mit in mein Jahr 2020 nehmen möchte? Was sind Bilder, die für mich Hoffnung ausdrücken? Was würde für mich das neue Leben und die Befreiung bildlich so beschreiben, dass es für mich richtig schön aussieht? Worin sehe ich die Schönheit und die Freude in der Verkündigung Jesu? Bilder. Vielleicht seid ihr kreative Menschen, die gerne in Bilder denken. Und dann, was sind deine Bilder der Hoffnung und der Freude? Vorletzter Gedankenimpuls, da geht es um die Ohren. Ist ja auch eine interessante Stelle in diesem Text. Nachdem Jesus diesen Anfang vom Jesaja-Text gelesen hat, rollt er diese Schriftrolle wieder zusammen und setzt sich erstmal hin. Und dann warten alle ganz gespannt, was er jetzt sagt. Es gibt eine Predigt im Sitzen. Jesus predigt nicht wie bei uns hier von der Kanzel, sondern er sitzt da. Und das, was er zu sagen hat, ist schnell gesagt. Nämlich er sagt, heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Warum erfüllt sich das Prophetenwort eigentlich vor den Ohren und nicht vor den Augen? Eigentlich sehen sie doch den Jesus da sitzen. Wäre es nicht viel logischer zu sagen, eigentlich erfüllt sich dieses Schriftwort heute vor euren Augen. Jetzt könnt ihr mich endlich sehen. Jetzt könnt ihr endlich den Messias sehen. Und er sagt, es erfüllt sich vor euren Ohren. Was steckt denn da dahinter? Ist vielleicht das Hören das Entscheidende? Ist vielleicht das Hören viel wichtiger als das Sehen? Und wie geht es mir eigentlich damit? Wünsche ich mir das, dass ich den Messias sehen kann oder spüren kann? Brauche ich das vielleicht sogar für meinen Glauben? Sage ich vielleicht selber, ich muss ihn spüren können? Oder reicht mir manchmal auch das Hören? Sagte Jesus nicht selber mal, selig sind, die nicht sehen und doch glauben? Und sagt er nicht immer wieder mal, wer diese meine Worte hört? Das Hören kann was ganz Wertvolles sein. Und rechne ich damit, dass man ihn auch heute im Hören noch erleben kann. Wenn Jesus damals sagt, heute erfüllt sich dieses Wort vor euren Ohren, dann ist es das heute damals für die Leute in Nazareth. Aber es ist auch mein heute, 2020 in Bernloch. Auch in unserer Gegenwart erfüllt sich doch die Schrift, oder? Rechne ich eigentlich damit, dass sich Schriftworte heute noch erfüllen? Oder ist in Jesus bereits alles erfüllt worden? Worauf warte ich eigentlich und worauf hoffe ich? Und vielleicht das Schwierigste dabei, wie gehe ich eigentlich damit um, wenn sich Verheißungen sehr, sehr lange nicht erfüllen? Wenn es über Generationen geht und man wartet immer länger und man hört hin, aber man hört irgendwie nichts. Wie gehe ich damit eigentlich mit um? Das Hören auf die Verheißungen. Gedankenimpuls Nummer 7. Und Nummer 8, das jetzt wieder sieht wie ein langer Text aus. Was machen eigentlich die Leute, nachdem Jesus das gesagt hat? Wie reagieren die eigentlich darauf? Das ist ganz interessant, dass sie nämlich ganz unterschiedlich reagieren. Wenn man erst mal liest, der erste Vers in diesem Abschnitt, der Vers 22, den habt ihr auch auf eurem Blatt drauf. Die habe ich euch nämlich draufgeschrieben, die Reaktion. Und sie gaben alle Zeugnis von ihm. Das heißt, da haben einige erzählt, ja, das habe ich schon gehört. Und andere haben das auch schon erlebt mit Jesus. Und sie wunderten sich über die Worte der Gnade, die aus seinem Mund kamen und sprachen, ist das nicht Josefs Sohn? Also wie erstaunlich, was dieser Sohn des Zimmermanns da so sagt. Und dann geht es aber ganz anders weiter. Denn Jesus reagiert darauf und jetzt provoziert er. Er sprach zu ihnen, ihr werdet freilich dieses Sprichwort sagen, Arzt, hilf dir doch selber. Denn wie große Dinge haben wir gehört, die in Kapernaum geschehen sind, tu auch so in deiner Vaterstadt. Also die Erwartung, dass man in Nazareth erwartet, dass er so, wie er es jetzt woanders gehandelt hat, dass er auch in Nazareth so tut. Er sprach aber, wahrlich, ich sage euch, kein Prophet ist willkommen in seinem Vaterland. Aber wahrhaftig, ich sage euch, es waren viele Witwen in Israel zur Zeit des Elia, als der Himmel verschlossen war, 3 Jahre und 6 Monate, und eine große Hungersnot herrschte im Lande. Und zu keiner von ihnen wurde Elia gesandt, als allein nach Sarepta im Gebiet von Sidon zu einer Witwe. Also die, für die er eigentlich da war, zu denen ist er nicht gegangen. Und noch ein ähnliches Beispiel. Viele Aussätzige waren in Israel zur Zeit des Propheten Elisa, und keiner von ihnen wurde rein, als allein Naaman der Syrer. Und jetzt geht's los. Die haben nämlich genau verstanden, was Jesus sagt. Alle, die in der Synagoge waren, wurden von Zorn erfüllt, als sie das hörten. Und sie standen auf und stießen ihn zur Stadt hinaus und führten ihn an den Abhang eines Berges, auf dem ihre Stadt gebaut war, um ihn hinabzustürzen. Aber er ging mitten durch sie hinweg. Ist kein schönes Ende von diesem Gottesdienst, von dieser Schriftlesung. Jesus provoziert. Er provoziert die, die gedacht haben, sie hätten das Heil für sich exklusiv. Er provoziert, weil er das Heil nicht nur, sondern sogar ganz im Besonderen den Menschen zusagt, die nicht zum Volk Israel gehören. Das provoziert damals, das provoziert Unmut und Zorn, das provoziert sogar Tötungsabsichten. Gleich zu Beginn des Auftretens Jesu wollen sie ihn gleich wieder erledigen. Und trotzdem bleibt Jesus souverän. Wenn man da weiterdenken möchte, könnte man sich fragen, ja, wie reagiere ich eigentlich auf das, was Jesus sagt? Und vielleicht gerade auf die provokanten Stellen. Provoziert mich Jesus mit seinem weiten Herzen auch, mit dem, dass er die Gnade vielleicht auch Menschen zusagt, wo ich sagen würde, naja, die hätten es wirklich nicht verdient. Provoziert mich das? Wie möchte ich darauf reagieren? Und was braucht es dazu? Was ist eine angemessene Reaktion? Was ist eigentlich meine Reaktion? 8 Impulse. Und ihr merkt, es sind ganz unterschiedliche Richtungen, in die man von diesem Text aus denken kann. Und jetzt bist du mittendrin in deiner Predigtvorbereitung. Und jetzt bist du dran, das Gehörte zu deiner Predigt werden zu lassen. Du bekommst gleich Zeit. Der Aaron spielt ein paar Takte Musik hoffentlich. Denke ich mal, gell? Super. Wunderbar. Und dann kannst du auf der Rückseite dir einen Gedankenimpuls mal festhalten. Und mach das ganz bewusst so, dass du sagst, ja, das ist das, wo ich jetzt irgendwie gemerkt habe, jawohl, da gehen meine Gedanken in diese Richtung. Was es bei dir ist, einer von diesen 8, halt ihn mal fest. Entscheide dich für einen, auch wenn es vielleicht schwerfällt. Aber es ist wichtig, dass man sich für einen entscheidet. Das machen Prediger jede Woche und das macht ihr jetzt heute auch mal. Und das Schöne ist ja dann, dass es auch eure ganz persönliche Predigt dann auch wird. Und dann kannst du dir aufschreiben, am besten in einem Satz, das machen Prediger nämlich oft auch, dass sie sich ein Ziel vornehmen für eine Predigt. Was soll die Kernaussage sein von meiner Predigt? Das kannst du dir, wenn du das möchtest, ganz persönlich in den grauen Kasten formulieren. Und dann am Schluss überlegen, was mache ich jetzt damit? Wie nehme ich jetzt diesen Satz, der für mich zur Predigt geworden ist heute, wie nehme ich den in meinen Alltag mit? Das ist was das seid ihr gewohnt, weil das müsst ihr jeden Sonntag natürlich machen, was man aus der Predigt oder aus den Gedanken, die man da mitnimmt, im Alltag macht. Aber vielleicht hilft es sich, das mal zu überlegen. Schreib dir auf, wo du weiterdenken möchtest. Entscheide dich, formuliere und setze es um und mach es zu deiner Predigt. Es gibt heute nicht nur eine Aussage von der Predigt, die man gut oder schlecht finden kann, sondern dein ganz persönliches Fazit ist heute entscheidend. Das ist der Versuch, den wir heute miteinander machen. Und jetzt sage ich noch nicht Amen, denn die Predigt geht ja weiter. Und jetzt hören wir die Musik und ihr dürft im Währenden die Entscheidung treffen und ihr festhalten, was du in der kommenden Woche damit machen möchtest.